Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit der Charakterentwicklung von der Schatten des Dämonenfürsten beschäftigen, die ja ein bisschen besonders ist, weil wir hier ein Fahrtsystem haben, was im Grunde die Karrieren eines Charakters widerspiegelt. So ein bisschen wie bei Conan, der auch als Barbar angefangen hat, dann zwischendurch mal Pirat war, Freibeuter und Eroberer, König und so weiter und so weiter. So ähnlich ist es hier auch. Das heißt, man hat eine ganz interessante Struktur, wie man seinen Charakter aufbaut. Und es ist wahnsinnig optional. Wie optional, kommen wir gleich zu. Aber schauen wir uns erstmal an, wie das grundsätzlich funktioniert.
Genau, diese verschiedenen Pfade beginnen ja eigentlich schon bei der Charaktererstellung, wenn man sich seine Abstammung aussucht. Also die Rasse oder das Volk, aus dem man stammt. Zwerg, Mensch, Urwerk, die sind ja alle so ein bisschen verschieden. Und bei der Charaktererstellung ist das ja sehr präsent, taucht aber später eben auch nochmal auf. Also ist nicht komplett abgehakt mit der Charaktererstellung. Darum sollten wir es hier, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Wenn man den Charakter dann erstellt hat, auf Stufe 0 geht es ja schon ins erste Abenteuer, obwohl man noch keine große Klasse gewählt hat. Man hat zwar einen Beruf als Hintergrund, aber keine Charakterklasse, wie man es aus anderen Systemen kennt. Und das ist dann das, was auf dem Wechsel zur Stufe 1 passiert. Wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein, aber um vielleicht grob einzuschätzen, der erste Pfad, der Lehrlingspfad, ist so ein bisschen das, was man aus anderen Rollenspielen als die grundlegenden Klassen kennt. Also Krieger, Priester, Schurke oder eben Zauberkundige. Das ist so das, womit man dann ja, seine erste Einstufung beginnt.
Und das sind ja dann auch eigentlich relativ übersichtliche Optionen, die man dann hat. Das hat dann vier Möglichkeiten, die man wählen kann. Und das Interessante dabei ist, es gibt ein Abenteuer, also das wird auch bei uns rauskommen. Das heißt in der Übersetzung Missetat in letzter Hoffnung. Das ist eine kleine Reminiszenz an eine andere Missetat in einem anderen Ort, aus einem anderen Spiel. Und da geht es dann darum, dass du auf Stufe 0 sozusagen Punkte sammelst. Und dann, je nachdem, wie viele Punkte du in einem Pfad hast, dass du dann da wahrscheinlich diesen Pfad vielleicht einschlagen solltest. Beispielsweise, wenn du Gegner die ganze Zeit aus dem Schatten angreifst, Schlösser knackst oder Fallen entschärfst, kriegst du Punkte im Bereich Schurke. Oder wenn du anfängst, die Zauberformel zu lesen, die auf dem Altar liegt, oder du beginnst irgendwie mit den magischen Artefakten herumzuspielen, dann ist vielleicht die Rolle des Zauberkundigen für dich irgendwie interessanter. Und ich habe das auch für die Kampagne, die wir gespielt haben, habe ich diesen Effekt übernommen. Ich finde das nämlich eigentlich ganz schön. Man muss sich da nicht sklavisch dran halten, aber man kann sozusagen eine Richtung vorgeben. Und genauso ist das auch bei allen anderen Pfaden, die jetzt gleich noch kommen. Das heißt, es gibt immer so eine Idee, das sollte sich aus der Story heraus entwickeln. Aber man kann natürlich auch sagen, ich wollte eigentlich schon immer den Meuchler spielen, dann passt das auch ganz gut und ist egal, was dann in der Story passiert. Ist ja letztendlich eure Kampagne, was ihr damit tut. Aber da gibt es eben wahnsinnig viele Optionen. Denn wenn der Lehrlingspfad abgeschlossen ist, kommt der Gesellenpfad.
Da wollte ich nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, bei den Lehrlingspfaden und bei allen Pfaden gibt es immer irgendwie noch eine Besonderheit, wenn die zum ersten Mal auftritt, wenn man also die jeweilige Stufe erreicht. Und hier ist es die Gruppenidentität. In der Regel, du hast es gerade gesagt, viel ergibt sich schon womöglich im ersten Abenteuer oder vielleicht auch vorher bei der Charaktererstellung schon. Hier geht es nämlich genau darum, warum sind diese Charaktere zusammen? Warum sind sie eine Gruppe? Da gibt es hier eine Tabelle, da kann man drauf würfeln. In vielen Fällen ist es aber einfach auch schon so, dass sich das vielleicht von vornherein ergibt. Wir waren ja von Anfang an Detektive in dieser Stadt und hatten da unser Büro, einen gemeinsamen Beruf, wenn man so will. Aber es kann auch sein, dass sich sowas im Abenteuer entwickelt oder dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie noch nicht ganz gefunden, die sind immer noch so ein bisschen für sich selber, die Charaktere. Lässt sich dann der Spielleiter da nochmal inspirieren oder man würfelt und der Spielleiter bereitet dann aufgrund dieser Geschichte etwas weiter vor.
Und wie du schon sagtest, was beim Lehrlingspfad dann eben diese Gruppenidentität ist, ist dann später zum Beispiel die große Quest, die man dann verfolgt, das große Charakterziel, was man irgendwie hat und vorantreiben möchte. Das sind alles Sachen, die dir noch weitere Ideen geben, die du aber nicht zwingend nutzen musst. Und die einzelnen Pfade besitzen dann darüber hinaus auch nochmal kleine Ideen, woher die Ausbildung kommt oder so. Und vielleicht schauen wir uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an bei dem Gesellenpfad zum Beispiel. Wie sind die organisiert und was können wir dazu erwarten?
Die Gesellenpfade teilen sich dann auf sozusagen in vier Unterkategorien. Die Pfade des Glaubens, des Krieges, der Macht und der Trickserei. Man erkennt, sie sind immer noch angedockt damit an die klassischen Kategorien, die wir gerade hatten, also den Priester, den Krieger, den Zauberwirker und den Schurken, ohne, um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, zu sagen, man darf dann nur das daraus wählen. Und für jede dieser Kategorien gibt es dann vier weitere Klassen, wie eben, was weiß ich, den Zauberschmied oder Waldläufer, den Kleriker. Also diese Unterkategorien gibt es dann und man halt kommt dann auf so auf insgesamt 16 Pfade, von denen man völlig frei wählen kann. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, man muss nicht vorher Krieger gewählt haben, um dann später den Berserker zu spielen. Theoretisch kann man vorher der Priester gewesen sein, der zum Berserker wird.
Das macht wahnsinnig Spaß, dass man den Charakter nicht auf lange Sicht planen muss, von Stufe 1 bis Stufe 10, sondern der wächst mit der Geschichte, mit der Kampagne mit und du kannst dann eben diese Entscheidung treffen und dadurch ergibt sich dann ein sehr interessantes Charakterbild. Ob die Pfade so natürlich irgendwie komplett Sinn machen, dass du irgendwie anfängst als Zauberkundiger und dann nimmst du den Todbringer oder irgendwie so ein Kram, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Technisch gesehen funktioniert es. Der Charakter wird sozusagen nicht verskillt oder so. Also das geht hier nicht. Es ist eben nur die Frage, wenn man jetzt konstant den Pfad eines Zauberwirkers verfolgt, dann hast du natürlich am Ende viel größere Macht im wahrsten Sinne des Wortes, also der Wert eben, um Zauber zu wirken, als die Alternative, wenn du eben zwischenzeitlich mal vom Zauberkundigen zum Waldläufer gewechselt hast.
Weil du gerade das Verskillen angesprochen hast, muss man, glaube ich, vielleicht auch darauf sagen, dass vieles in diesem System auch genau darauf ausgelegt ist, jetzt nicht zu stark einen Charakter zu fokussieren. Natürlich, wenn du immer ein Zauberwirker wirkst, ist deine Macht am Ende höher. Das ist schon so ein bisschen gegeben. Du wirst wahrscheinlich auch mehr Zauber beherrschen. Aber zum Beispiel bei den Attributen ist es so, dass man die immer auch weiter gefächert entwickelt. Also wenn man hier Attribute erhöhen darf, dann in der Regel nicht nur eins mehrmals, sondern verschiedene immer um einen Punkt. So wird dafür gesorgt, dass nicht nur ein Wert quasi hochgepusht wird und man am Ende dasteht und sagt, ich würde ja jetzt gerne den Kämpfer nehmen, aber die Punkte nicht, da hätte ich noch mehr Punkte reinsetzen müssen und man ärgert sich dann. Gut, wir werden gleich nochmal so ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn wir mal so ein Beispiel durchgehen, was man bekommt, ohne auch da jetzt euch das Regelwerk in die Tiefe vorzugehen, sondern gehen einfach mal einen Schritt weiter zu den Meisterpfaden. Und vielleicht sage ich einmal kurz auch da was zu dem, was allgemein dazu kommt und Daniel kann dann gleich etwas genauer auf die verschiedenen Pfade eingehen. Da gibt es dann nämlich sozusagen, den bekommt man auf Stufe 7. Das heißt, man ist mit der Kampagne eigentlich schon sehr weit fortgeschritten und bewegt sich auf das zu, was sonst in Computerspielen gerne Endgame genannt wird, also auf den epischen Teil einer Kampagne der Geschichte, weil eigentlich ist hier ja mit Stufe 10 Schluss. Und darum bekommt man hier eine Quest, die man erledigen muss. Einen mächtigen Feind zu besiegen, einen Tempel zu gründen, einen Adelstitel zu bekommen. Irgendwas in der Richtung. Da gibt es einige Beispiele, die auch ausgewürfelt werden können. Aber auch da ist natürlich die Frage, hat sich manches schon aus der Geschichte ergeben, kann aber dann eben auch nochmal so einen zusätzlichen Impuls für so eine Kampagne bieten.
Und das Interessante bei den Meisterpfaden ist dann, dass wir hier 64 Optionen haben. Also 64 kleine Pfade, die man dann wählen kann. Und wir haben grob unterteilt Pfade der Fähigkeiten. Das sind eher handfestere Sachen, wie eben der Kavallerist, der Inquisitor, der Eroberer oder auch der Gladiator. Oder eben die Pfade der Magie, wo es dann darum geht, seine Macht zu erhöhen. Sprich, man kann den Bannwirker wählen, einen Heiler, einen Gestaltwandler oder auch den Apokalyptiker, der hart daran arbeitet, die Welt zu zerstören. Und das sind dann die drei Pfade, die man wählen kann, also Lehrling, Geselle, Meister. Wir haben uns hier übrigens an den Freimaurerring orientiert bei der Übersetzung, weil wir in der Mitte den Experten, also wir fanden Experte irgendwie ein bisschen schwierig als Wort, das passte nicht. Also Expertenkämpfer klang irgendwie blöd. Da haben wir uns dann für den Gesellen entschieden und wurden dann sozusagen bei der schönen Dreiteilung bei den Freimaurern fündig. Es gibt auch noch eine Option, wie man noch weiter darüber hinaus sich steigern kann. Das gibt es aber erst in einem späteren Supplement. Da gibt es dann noch über die Stufe 11 hinaus Regeln, wie man dann noch einen weiteren Pfad einschlagen kann. Aber grob ist das erstmal so der Weg, den man einschlägt als Charakter und der wird eben, wie gesagt, während der Kampagne gebaut. Das heißt, man muss nicht vorausplanen. Jetzt wollen wir uns im Laufe dieses Podcasts zwei Pfade mal anschauen von dem Charakter. Also wir haben einmal Patrick, der einen Zwerg hat, und ich habe einen Menschen. Der ein oder andere, der den Podcast gehört hat, kann vielleicht schon erahnen, was ich bauen werde. Und wir haben diesen Podcast übrigens schon mal aufgezeichnet. Es war wahnsinnig kompliziert. Das heißt, wir werden das jetzt sehr vereinfacht darstellen und nicht genau darauf eingehen, was die Talente der einzelnen Pfade sind, sondern eher grob beschreiben, was so ein Pfad dann eben kann. Und Patrick, du hast gesagt, du wolltest den Zwerg haben als Abstammung. Was ist dann nach deinem Abenteuer der erste Pfad, den du einschlägst? Was, wenn als Lehrling, als Zwergenlehrling, was lernst du dann da?
Genau, ich habe mich für einen Schurken entschieden. Ich kann auch noch mal kurz auslöffeln, warum. Wir haben ja jetzt kein Abenteuer gehabt, aber es gibt ja sozusagen die Ausbildung des Schurken. Ich konnte in den üblichen Straßen einer Zivilisation oder den Grenzlanden überleben. Vielleicht haben wir irgendwie in den Grenzlanden angefangen, keine Ahnung. Und das ist sozusagen einfach der nächste logische Schritt aus der Berufstabelle, aus dem Hintergrund, den man dort hat. Die sind sehr simpel sozusagen aufgebaut. Man kann Attribute erhöhen, man kriegt Boni auf bestimmte Eigenschaften. Man kann Sprachen oder Berufe hinzuwählen. Das ist dann auch immer so ein bisschen unterschiedlich, jeweils von dem Pfad her. Und dann gibt es bestimmte Boni, die hier zum Beispiel eben die Heilung sind oder eben Trickserei, wo man vielleicht ein bisschen besser angreifen kann. Aber das ist sozusagen, glaube ich, der Grobaufbau. Und bei magischen Klassen hätte man dann natürlich auch die ersten Zauber, die man wirken kann. Aber ich bin nur ein profaner Schurke.
Und erlebst schurkische Abenteuer und kommst dann tatsächlich dazu, weil du es geschafft hast, irgendwie dem Tod von der Klinge zu springen, dazu tatsächlich auch noch einen Gesellenpfad einzuschlagen.
Genau, ich erreiche Stufe 3 und kann mich nun freudig auf die Gesellenpfade stürzen. Vorher habe ich auf Stufe 2 nochmal was über den Schurken bekommen und sitze nun über diesen 16 Bereichen, die da sind. Wie gesagt, manchmal gibt das Abenteuer ja schon eine Inspiration vor, haben wir hier nicht. Aber mein Zwerg ist so ein bisschen technisch begabt, er hat Spaß rumzutüfteln, ist darum ein Zauberschmied. Und ein Zauberschmied ist jemand, der mit Magie und ähnlichen Dinge auch einfach erschaffen kann oder Einzelteile so zusammensetzen kann, dass sie bestimmte Aufgaben erfüllen, die man gerne hätte. Und das ist eben das, was ich auch automatisch bekomme, wenn ich das kriege. Da gibt es eine entsprechende Fähigkeit, Zauberschmied-Ausrüstung. Das ist das, was man auf jeden Fall schon mal mitbekommt.
Ja, der passt so ein bisschen zu diesem Steampunk-Hintergrund, den es hier in Ansätzen gibt in dem Setting. Du verschmilzt sozusagen Magie und Wissenschaft so ein bisschen und kannst auch, glaube ich, dann so Konstrukte bauen.
Genau. Und wir können auch nochmal kurz gucken. Auch hier gibt es wieder einen Lebensweg. Das hat jetzt hier mit einem Zahnradgott zu tun, den ich nicht verschrieben habe. Das heißt, womöglich sind wir irgendwie in einem Abenteuer dazugekommen. Oder ne, man sieht, selbst ohne das gibt es jetzt schon eine etwas buntere Geschichte.
Zumal du gerade einen Zahnradgott etabliert hast innerhalb des Settings. Also der ist genau. Jetzt nicht im Götterkapitel zum Beispiel beschrieben.
Hier gibt es, ähnlich wie beim Schurken, so Standard-Dinge. Man kann Attribute, Eigenschaften erhöhen, Berufe, Sprachen dazu bekommen und jetzt in meinem Fall eben auch Magie lernen.
So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Besonderheit bei dieser ganzen Pfadentwicklung. Man geht immer wieder zurück zu den einzelnen Pfaden. Du hattest ja auch gerade schon gesagt, Stufe 2 war dann Lehrling. Jetzt bist du auf Stufe 3 Geselle. Jetzt gehen wir zurück auf 4. Dann kriegst du wieder was, weil du ein Zwerg bist, zurück. Dann kommt 5, wieder der Lehrling. 6 ist Geselle und 7 ist ja dann der Meisterpfad. Man bekommt dann immer besondere Dinge dazu. Das kann ein Talent sein, das kann aber auch irgendwie nur ein Zauberspruch sein oder sowas. Das unterscheidet sich je nachdem von den Pfaden extrem. Es ist, wie gesagt, schwierig darauf einzugehen, ohne den Zuhörer irgendwie zu verwirren. Das heißt also, wir machen das bewusst hier ein bisschen gekürzt, um einmal herauszufinden, wie das Grundkonzept von den Pfaden funktioniert.
Ich meine, es gibt eine Tabelle im Buch, wo genau für jede Stufe steht, was man bekommt. Man bekommt auch nur eine Sache und was das ist, das steht dann immer bei den jeweiligen Pfaden dabei. Also nicht irgendwie, du kannst hier was und da was, sondern du guckst da drauf und siehst, aha, auf Stufe 5 darf ich jetzt nochmal zum Schurken zurück. Und dann steht beim Schurken eben genau, was man auf Stufe 5 dann als Schurke bekommt. Also eigentlich sehr simpel und sehr schnell dann seinen Stufenaufstieg dann jeweils durchzuziehen.
Ja, als Meister ist es dann so, da könntest du auch nochmal zurückgehen und einen Gesellenpfad wählen. Also du kannst sozusagen sagen, okay, ich mache jetzt einen Meisterpfad oder ich mache nochmal einen zweiten Gesellenpfad. Das geht auch. Aber Patrick hat sich für einen Meisterpfad entschieden und...
Ja, noch nicht. Ich habe überlegt, ich fange mal mit der Queste an.
Ja, gut.
Ich wähle eine Queste, weil wir haben ja keinen Hintergrund und manchmal ist das ja so ein bisschen passender. Und ich soll, will einen Tempel und ein Kloster gründen.
Für den Zahnradgott natürlich.
Was natürlich sehr gut passt für den Zahnradgott. Und was jetzt so ein bisschen auch dazu führt, dass sich natürlich Dinge irgendwie nochmal im Kopf ändern. Ich hatte, als wir jetzt vorüberlegt haben, überlegt haben, den Revolverheld zu nehmen, um dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Steampunk-Setting, diese gewisse Moderne, die es gibt, mit einzubauen und das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Aber die Geschichte hat mich jetzt ja ein bisschen anders geführt. Und jetzt würde ich einen Templer mir erstellen, was wieder ein Pfadwechsel im ursprünglichen Sinne bedeutet, nämlich, dass es ein kämpferisch ausgerichteter Charakter, weil er, seine Aufgabe ist es eben, Tempel zu schützen. Das passt dann ja viel besser zu diesem Ziel, was ich habe. Noch da das Übliche, wie man es aus den anderen kennt, ich kriege Attribute, ich kriege Eigenschaften, die ich verändern kann, in Sprache oder einen Beruf, den ich wählen kann. Und besondere Fähigkeiten, hier eben so eine gewisse Art von Schutz, den ich auf einem, ja, vor allen Dingen auf heiligen Boden besonders gut wirken kann.
Genau, der kriegt dann einen besonderen Zauberspruch, den auch kein anderer besitzt. Da kann der dann Orte erschaffen, die heilig sind. Das wäre dann sozusagen die 7. Stufe. In der 8. Stufe würde man dann wieder zurückblicken auf den Lehrlingspfad, den man gewählt hat. Auf der 9. Stufe auf den Gesellenpfad. Und 10 gibt es dann nochmal als Sahnehäubchen, gibt es dann nochmal eine richtig ordentlich gute Fähigkeit als Meisterpfad. Das heißt also, auf Stufe 10 kannst du dann nochmal gucken, was der Templer dann hat und dann kann er nochmal was richtig Tolles. Und auch die Sachen, die man dann vorher so ausgewählt hat, spielen dann immer wieder noch rein in den Charakter, was ich eigentlich sehr schön finde. Das heißt also, man wählt nicht am Anfang einmal und dann ist man da durch, sondern man geht immer wieder nochmal zurück und dann verbessert sich auch nochmal der Standard-Schurke, verbessert sich dann auch nochmal sozusagen, weil er nochmal irgendwie ein besonderes Talent bekommt, was nur Schurken bekommen können.
Genau. Aber vielleicht gehen wir mal deinen Pfad durch. Der ist ja etwas...
Genau. Ich habe ja den soliden, bodenständigen Typenpfad hier genommen und ich bin ein Mensch, starte auf der 1. Stufe als Krieger. Das heißt also, ich kann besonders gut zuschlagen und kann mit zahlreichen Waffen noch ein bisschen besser umgehen als alle anderen. Dann geht's weiter und naja, es gibt natürlich jetzt einen Pfad, der mich natürlich seit jeher reizt. Es ist der Paladin, den ich dann wähle. Und der Paladin ist natürlich ein heiliger Kämpfer, der, wenn er Zauber opfert, besondere Fähigkeiten entwickeln kann. Wie eben ein heiliges Licht erschaffen oder Kreaturen niederstrecken, die der Finsternis anheim gefallen sind. Das wäre dann sozusagen mein Gesellenpfad. Und dann wäre es wieder genauso. In der 4. Stufe würde ich dann wieder gucken, was kriege ich als Mensch. Und dann kriege ich so eine Vielseitigkeit als Mensch, die ganz nützlich ist, wo ich Würfe wiederholen kann. Dann würde ich als Meisterpfad in der 7. Stufe dann, ja, ist natürlich jetzt schwierig, ja, es gibt zwei Sachen, die mich interessieren würden, die ganz spannend wären. Entweder den Exorzisten oder den Inquisitor. Ich würde dann wahrscheinlich den Inquisitor wählen und der Inquisitor kann dann mit Hilfe von Folter und Geständnisse irgendwie erzwingen. Das ist eine ganz interessante Mechanik, wo der Spielleiter dann heimlich auswürfelt, wie viele Fragen ich wahr beantwortet bekomme und welche anschließend dann irgendwie Lügen sind von dem Opfer. Und das Ganze ist natürlich auch ja, sehr verderbnisreich. Also man kann leicht korrumpiert werden und der dunklen Seite anheimfallen innerhalb dieses Pfades. Aber es ist vielleicht ganz interessant. Und auch hier ist es so, dass ich, wenn ich als Krieger starte, erstmal auswürfeln kann, woher ich meine Ausbildung bekommen habe. Ich kann es nochmal nachträglich machen. Das wäre eine 1 bei mir. Ich habe in den Gruben und Arenen meiner Heimat gekämpft und jeder Wettkampf hat mein Können verfeinert, bis ich zu einem erfahrenen Krieger geworden bin.
Oho.
Das ist ein interessanter Pfad. Jetzt ist natürlich die besondere Frage, wie wurde ich Paladin?
Genau, das ist eher so ein
Gladiatorenkämpfer. Wie bin ich Paladin geworden? Das ist eine 4. Ich habe geschworen, gegen Tyrannen zu kämpfen und die Ketten der Unterdrückung zu brechen. Was wie bei Gladiator.
Oh. Das ist hier. Ja, vielleicht hast du so eine Befreiungsaktion bei euch da quasi.
Russell Crowe habe ich dann gegen den tyrannischen Herrscher gekämpft und habe dann
Ich höre schon die Musik im Hintergrund. Wir dürfen sie nur leider aus lizenztechnischen Gründen nicht einspielen.
Du kannst sie ja summen währenddessen.
Ja, so gut kann ich dann doch nicht summen.
Schließlich bleibt eben noch dieselbe Tabelle, die auch Patrick hatte, mit dem Lebensweg des Meisters. Also da ist es so, dass ich eine besondere Ausbildung von einem Meister gesucht und erhalten habe. Also vielleicht wurde ich unter die Fittiche eines Inquisitors genommen und konnte dann so meine Fähigkeiten verfeinern, für die Kirche des neuen Gottes zu streiten.
Wobei, du hast jetzt eine andere Tabelle. Also es gibt für den Meister quasi auch wieder zwei Tabellen sozusagen. Das, was du jetzt gemacht hast, genau der Lebensweg, den hatte ich gerade gar nicht gemacht. Es gibt da zusätzlich noch diese Queste. Das ist ja, so das, was bei den anderen, das war, wie so die Gruppe sich zusammensetzt oder was so das Ziel oder der Weg des Ruhms sozusagen ist, ohne das so
Ich kann auch noch gucken, was für eine Quest ich habe. Die Quest genau. ist bei mir, finde oder zerstöre eine Reliquie. Ja, dann heißt es natürlich
Irgendwas Unheiliges.
Oder natürlich eine Art Heiligen Gral zu finden.
Stimmt. Muss ja nicht zerstören. Genau.
Kann ja auch etwas finden, was sehr wichtig ist für die Inquisition, ja.
Es ist jetzt natürlich ein sehr heroisches Ziel. Ich wollte nochmal ganz explizit darauf hinweisen, dass das System da kein Ziel vorgibt, sondern eigentlich sogar sehr bewusst die Leute dazu einlädt, auch böse Geschichten zu wählen. Ne? Also du hast hier gerade den Apokalyptiker, glaube ich, schon mit aufgezählt. Also es gibt eben auch wirklich Klassen, die man als böse bezeichnen kann. Ne? Wie man sie dann spielt, sei jetzt immer noch mal dahingestellt, aber die von der Auslegung schon eher grau bis schwarz sozusagen sind. Aber die Welt ist ja auch übel. Vielleicht muss man mit dem Bösen gegen das Böse vorgehen oder einfach das Böse noch ein bisschen böser machen, wie man Lust drauf hat.
Der Zweck heiligt die Mittel vielleicht. Ne? Also der Inquisitor ist ja auch sehr fragwürdig als Figur. Aber ja, du hast völlig recht. Es ist Dark Fantasy, das heißt also, alle Charaktere haben so ein bisschen Dreck irgendwie an ihrer Rüstung oder ihrem Umhang kleben. Und selbst der Edelste, der Erzmagier, ist vielleicht doch nicht so edel, wenn man nur genau genug hinschaut. Was mir besonders gut an diesem Konzept gefällt, ist, dass wir hier wirklich erstmal eine sehr schöne Auswahl haben an verschiedensten Figuren, die alle bekannt sind, aber auch unbekannt sind. Und dass du eben eine relativ geringe Buchhaltung hast. Man trifft letztendlich 4 Entscheidungen für den Charakter im Laufe der Kampagne. Und geht dann immer wieder zurück. Man lernt auch im Laufe der Zeit seine Fähigkeiten besser kennen. Am Anfang wird man natürlich gerade immer als Zauberwirker, wird man irgendwie ein bisschen erschlagen. Man hat dann irgendwie, hier 3 neue Zaubersprüche gelernt. Da muss ich erstmal gucken, wie die funktionieren. Der Kämpfer hat irgendwie neue Fertigkeiten bekommen, mit denen er irgendwie besonderen Angriff machen kann und eine besondere Attacke und so weiter. Der Waldläufer bekommt Sonderfähigkeiten, wenn es darum geht, bestimmte Spuren zu lesen. Und das wird hier alles nach und nach eingeführt, sodass es eigentlich handelbar ist.
Und was nochmal ganz wichtig ist, ist, du musst dich nicht vorfestlegen. Also es kommt nie die Situation auf, wo du sagst, irgendwie ist das Abenteuer und die Kampagne jetzt so verlaufen, dass ich gerne was anderes machen würde, aber ich kann jetzt nicht mehr. Also, ne, und auch das muss man ja sagen, mit den Stufen 1, 3 und 7 ist es ja auch wirklich schon so, dass man immer wieder auch ein bisschen Abwechslung in die Kampagne und in seinen Charakter reinbringen kann. Und wie gesagt, man sucht sich das dann einfach aus, was man gerne haben will. Keine Vorbedingungen, wenn das irgendwie halbwegs in die Kampagne passt oder man eben vielleicht durch den Lebensweg Wurf eine vernünftige Begründung findet, mit der der Spielleiter dann einverstanden ist, kann sich dann ein sehr bunter Charakter ergeben. Also deiner war jetzt relativ geradlinig, obwohl, nein, ich muss ja sagen, auch meiner war relativ, also wahrscheinlich passt das soweit alles zusammen, obwohl ich sozusagen drei dieser Grundklassen, wenn man so will, durchgegangen bin. Ne? Also ich habe als Schurke angefangen, bin dann so ein Zauberwirker geworden, habe als Kämpfer aufgehört und es fällt eigentlich in der Story nicht auf und von daher ist das da sehr flexibel, was das angeht.
Ja, und grundsätzlich der Stufenaufstieg funktioniert so, dass geplant ist, nach jedem Abenteuer erfolgt ein Stufenaufstieg und die gesamte Gruppe steigt immer gleichzeitig auf. Das heißt also, es gibt keine Erfahrungspunkte, die man irgendwie zusammenrechnen muss oder sowas. Die Abenteuer sind alle ungefähr so ausgelegt, dass sie an einem Spielabend spielbar sind. Das heißt so circa 4 bis 5 Stunden ungefähr. Ich würde auch sagen, dass das funktioniert. Da spricht natürlich jetzt nichts dagegen, irgendwie zu sagen, ja gut, wir spielen jetzt an einem Abenteuer irgendwie 2 oder 3 Spielabende, weil die ein bisschen länger und ein bisschen komplexer auch sind. Aber letztendlich ist es so, nach 10 Abenteuern hat man sozusagen den Gipfel erreicht und ist dann eben auf der letzten Stufe, auf Stufe 10 die Meisterstufe sozusagen.
Ja, und die Kampagne ist ja auch auf 10 Abenteuer ausgelegt. Das heißt, man hat irgendwie nach 10, vielleicht 11, 12 Spielabenden theoretisch die Kampagne durch und kann sich an die nächste machen. Oder natürlich mit den Stufe 10 Charakteren weiterspielen. Aber ich glaube, dadurch, dass sich viel eben auch durch die Geschichte ergibt, macht es vielleicht auch mehr Spaß, dann einfach einen neuen Charakter mal auf Stufe 10 hochzuspielen.
Der Wiederspielwert ist ja gigantisch. Man müsste es mal ausrechnen, wie viele Optionen es dann tatsächlich sind, wie viel man das so hin und her mischen kann. Ist eben fantastisch. Also das ist wirklich ziemlich cool. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich kenne es höchstens von alten hier 3-5er Editionen oder so, wo du eben Klasse, Prestigeklasse und so nimmst und dann ergibt sich daraus schon irgendwie was Nettes und dann nimmst du noch eine zweite Prestigeklasse dazu oder so. Das ist irgendwie ganz, ganz spannend gewesen. Aber du musst es eben schon von Anfang an wahnsinnig genau vorausplanen, wann du welches Talent nimmst und sowas. Und das entfällt hier komplett. Das ist also ein System hier, das funktioniert. Im Vorbeigehen triffst du deine Entscheidung. Das finde ich eigentlich sehr schön.
Also allein von den Klassen sind es 4096 Kombinationsmöglichkeiten. Also ich meine 4 mal 16 mal 64, ne? Und dabei ist jetzt noch nicht eingerechnet, na gut, du könntest natürlich auch...
Du könntest nochmal einen zweiten Gesellenpfad nehmen.
Könntest nochmal zwei Gesellenpfad nehmen und natürlich ist kein Schurke wie der andere Schurke. Allein das ja schon, ne? Weil das
ist ja unterschiedlich ist. Genau, ist ja eine reine Zahlenspielerei.
Die Völker habe ich noch nicht mal dazu
gerechnet. Die Abstimmung ist eine reine Zahlenspielerei. Es gibt noch wahnsinnig viel mehr. Also da gibt es noch irgendwie auch so Klassiker hier, die man schmerzlich vermisst. Der Hexenjäger, wo ist er denn? Im Grundregelwerk. Ist nicht da, gibt's aber. Ist im Supplement ist er verfügbar. Finde ich natürlich auch ziemlich cool. Auch bei den Magiern gibt's nochmal besondere Sachen, die dann irgendwie mehr in die düstere Richtung geht und so und dann.
Wobei, wenn du jetzt gerade noch von mehr Magiern redest, können wir am Ende ja nochmal die kleine Anekdote loswerden, wie schwierig es ist, Magier zu übersetzen.
Das ist leider wahr, ja. Das ist tatsächlich ein Hauptproblem gewesen, ja. Weil wir haben den Magician, den Mage, den Wizards, Warlock, Sorcerer, Witch. Die Spezialisten gehen dann wieder, ne? Also irgendwie Chronomancer oder was, ist ja kein Problem. Das kannst du ja übersetzen. Aber das ist so, die Warlock ist so schwierig. Also wir haben am Ende war es der Zauberkundige, war der Magician, der Wizard ist der Magier, der Sorcerer ist der Zauberer, wurde ja mal oft als Hexenmeister übersetzt, aber es gibt ja auch eine Hexe. Wir hatten dann im Team so Besprechungen und wir fanden es irgendwie insgesamt schwierig zu sagen, es gibt eine Hexe und einen Hexenmeister. Du hast schon sofort eine Wertung und eine Überhöhung da drin. Wahnsinnig kompliziert. Und der Warlock hat uns am größten Probleme bereitet. Der wurde bei uns dann zum Schwarzkünstler. Da haben wir uns ein bisschen an Goethes Faust orientiert. Ein ziemlich übler Geselle, der Schwarzkünstler. Der stiehlt nämlich anderen die Zaubersprüche. Aber ja, das war mit eines der kompliziertesten Dinge, ja. Wir sind dann auch alle Sachen durchgegangen. Ich habe mir da noch extra eine Liste von der Webseite organisiert, wo es eine Auflistung aller Pfade gibt, damit man auch bloß keine Doppelungen hat.
Ja, oder für zukünftige.
Genau. Weil du hast dann einmal den, den Diplomaten und dann gibt es auch später nochmal einen Gesandten oder irgendwie so ein Kram. Wahnsinnig kompliziert. Und ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut hingekriegt haben.
Damit sind wir eigentlich da auch schon wieder durch mit dieser Vorstellung. Es sei denn, du wolltest noch was loswerden.
Ich glaube, soweit sind wir durch. Natürlich, die Vorbestellungsaktion läuft noch ein bisschen. Also wir sind...
Genau, sonst wäre ich
genau, jetzt wir, wir gekommen, sind wir wieder im Werbeteil des Podcastes. Und wir sind mittlerweile auch finanziert, was sehr schön ist. Vielen Dank dafür. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt noch das ein oder andere Stretch-Goal irgendwie erreichen, um möglichst rasch auch die Ergänzungsbände rauszubringen. Wie sieht's da genau aus?
Ja, wir haben aktuell knapp 16.000. 16.500 brauchen wir, um auch das erste Abenteuerband komplett finanziert zu haben und es dann auch jetzt zur Spielemesse hoffentlich noch mit in den Druck geben zu können. Unsere Stretch Goals sind ja eher zeitliche als inhaltliche Stretch Goals. Das heißt, alles, was wir planen, wird irgendwann kommen, aber wir müssen es natürlich irgendwie finanzieren und je mehr wir das Geld haben zum Drucken, umso eher können wir es drucken. Und dementsprechend ist es für uns so, wenn wir das alles erreichen, dann gibt es eben ein etwas größeres Paket auf einmal, anstatt mehrere kleine. Was für alle, glaube ich, ganz nett ist. Vor allen Dingen im ersten Abenteuerband ist dieses Abenteuer drin, was du beschrieben hast, was dazu dient, die Klassen kennenzulernen Und ja, die Kampagne steht jetzt am Ende sozusagen dieser Finanzierungsreihe, aber auch die ist dann natürlich perfekt
passend. Ja, die Kampagne dafür ist dann auch ein bisschen umfangreicher, ne? Das ist dann eben von Stufe 0 bis Stufe 10. Das ist dann auch, war auch die Überlegung, dass wir das gerne als Hardcover haben möchten. Softcover kann man immer so schwer aufschlagen, die bleiben ja nicht offen liegen auf dem Tisch, und da es ja ein Arbeitshandbuch ist, dachten wir uns, ach, es wäre irgendwie schon ganz cool, das als Hardcover zu haben. Was aber dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr kostet in der Herstellung. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass das irgendwie alles klappt. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich freue mich, dass das so gut funktioniert hat. Wir werden jetzt bald das Ganze druckfertig machen. Und dann gibt es auch ein finales PDF für alle Leute, die die Vorbestellung abgeschlossen haben und auch ein PDF dazu geordert haben. Und dann ja, kann man eigentlich schon loslegen. Also
das erste PDF gibt es ja schon, also so eine Preview-Fassung, wo wir jetzt selber auch noch an den Fehlern arbeiten. Die ist auf jeden Fall schon da. Und wie gesagt, das Fertige kommt dann auch in Kürze. Generell nochmal, weil das auch bei Facebook nochmal gefragt worden ist, ihr kauft so, könnt sozusagen natürlich nur das Regelwerk kaufen. Und vor allen Dingen kriegen alle Vorbesteller ja auch Karte und Charakterbögen mit dazu. Die wird es später nicht als Bonus dazu geben.
So, genug Werbung.
Jetzt haben wir aber auch alles rausgehauen, was wir an Werbung raushauen konnten dazu.
Das reicht dann erstmal wieder für ein paar Tage. Und dann wir müssen nochmal so ein Verlagsgespräch machen, wie kompliziert das ist, Reichweite zu generieren und irgendwie auch Leuten irgendwie begreiflich zu machen, dass es gerade wieder was Neues gibt, während eben auch zeitgleich andere Aktionen natürlich laufen. Das ist echt gar nicht so einfach. Gut, ja, dann sind wir soweit fertig. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es um ein anderes Thema geht. Ich vermute, dass es sich entweder um Ausrüstung oder Magie handelt, je nachdem, was wir schneller hinkriegen. Und ja, ich hoffe, dass wir noch den ein oder anderen für den Schatten des Dämonenfürsten begeistern können. Ich habe zumindest gelesen, dass einige Leute den armen Goblin bedauert haben, den du hast mehr oder weniger sterben lassen.
Ja, tut mir leid, der Spielleiter hat mir eine Begegnung auf den Hals gedrückt, die man nicht überleben konnte. Als Spielleiter willkür gewesen.
Dark Fantasy, Patrick. Es ist Dark Fantasy.
Ach, ja gut. Tut mir leid. Hätte er weglaufen können. Ich habe ihm immer in 3 Kampfrunden verschafft, glaube ich. Oder 4 vielleicht sogar.
Er hat fest darauf gebaut, dass du es schaffst. Aber nein. Es hat nicht sollen sein. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Jo, macht's gut. Tschüss.
Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.